lesen Matthäus 7, 1 bis 5. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, ein Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Amen. Es gibt diese Stimme, und ich glaube, die kennt ihr auch. Das ist so ein laufender Audiokommentar im Kopf, der so mitläuft. Das kennst du, wenn du beim Fernsehen irgendwie falsch einstellst, hast du immer so Audiokommentar, was du beim Film, das ist ein bisschen störend. Ich habe oft diesen Audiokommentar im Kopf und der bewertet, was um mich herum passiert. Der vergleicht, der urteilt. Das ist wie so ein Fußballkommentator. Die ganze Zeit redet, ne, und die so Fußballkommentatoren, die bringen dann eben irgendwelche alten Statistiken und ja, der war in der vorletzten Saison da und da. So kramt diese Stimme in unserem Kopf auch in der Geschichte. Sagt ja, die hat doch vor 5 Jahren schon mal das zu dir gesagt und das nicht gemacht, was sie dir versprochen hat. Dieser Kommentar, der sortiert auch dich ein. Deine Worte, deine Gedanken, deine Taten, bewertet sie. War das jetzt schlau, was ich gerade gesagt habe? Du machst einen Witz und keiner lacht und sofort läuft. Was denken jetzt die anderen? Ich deute eure Reaktion so, dass ihr entweder Mitleid habt mit mir, dass mir das so geht, oder dass der eine oder andere das kennt. Dieser Kommentar ist sehr schnell. Der ist selten gnädig. Und der ist ziemlich davon überzeugt, Recht zu haben. Und jetzt tritt Jesus auf, stellt sich dem ziemlich massiv entgegen und sagt, richtet nicht. Mein erster Punkt, warum ich Recht behalten will. Dieser Audiokommentar, der bleibt ja nicht in deinem Kopf und in meinem Kopf, sondern der prägt oder der kann unser Miteinander prägen, kann Einfluss nehmen auf unsere Beziehung. Also unabhängig davon, wie offen wir das äußern, es gibt auch Leute, die das immer sofort aussprechen, was da in dieser Tonspur läuft, das ist auch dann manchmal bemerkenswert. Aber auch wenn das drin bleibt und du dich da beherrschst, wir sind ziemlich schnell damit, uns ein Bild zu machen von unserem Gegenüber. Natürlich gibt es da wieder Studien. Also wir brauchen wenige Zehntelsekunden, um einen ziemlich festen Eindruck zu haben von jemandem, den wir neu begegnen. Und dieser Eindruck bleibt dann auch in der Regel ziemlich hartnäckig so stehen. Umgekehrt sind wir, also ich, ziemlich empfindlich, wenn wir das Gefühl haben, dass wir vorschnell beurteilt werden. Oder? Die meisten von uns freuen sich auch nicht, wenn sie kritisiert werden. Ist nicht, gar nicht so beliebt. Warum eigentlich nicht? Kann man das fragen? Also es hat mal jemand gesagt, Kritik ist ja kostenlose Beratung. Fühlt sich aber meistens nicht so an. Eigentlich müsste ich ja dankbar sein, wenn mich jemand auf meine Fehler, auf meine Versäumnisse hinweist. Na, also wenn ich, bevor ich auf die Bühne gehe, irgendwie das Hemd hängt auf der einen Seite raus, Hosenstall ist auf oder so. Jemand sagt das, ist eigentlich ein Akt der Gnade. Wenn einer ruft während der Predigt, ist nicht so schön. Also wenn die Kritik zutrifft, dann verhindert der Kritiker ja möglicherweise schlimme Folgen. Vorsicht, heiß. Ich weiß selber, was ich mache. Wenn die Kritik nicht zutrifft, kann es mir auch eigentlich egal sein, oder? danke, da ist nichts, aber danke trotzdem. Meistens erlebe ich das bei mir selbst und auch bei manchen anderen, dass wir anders reagieren. Dass wir vielleicht in die Defensive gehen oder dass wir zum Gegenangriff ansetzen. Musst du gerade reden? Ich weiß noch, wie du, Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt dieses beliebte Spiel des Whataboutism. Also ja, aber was ist denn mit so und so? Und zack, bist du bei einem anderen Thema, was dir vielleicht etwas bequemer ist. Oder Selbstmitleid. Es gab mal einen Minister in Deutschland, der in einem Skandal verwickelt war und der sagte dann großspurig in der Pressekonferenz, ja, schreiben Sie ruhig, der Hirsch ist schuld. So. So nach dem Motto, ja, hängt's ruhig mir alles an. Ziehe ich mich zurück? Also ich kenne dieses Bedürfnis, die Sache richtig zu stellen. Also natürlich um der Wahrheit willen. Ja? Aber ich glaube, wir kämpfen da oft nicht um die Sache. Wir kämpfen irgendwie um unser Leben, unseren guten Ruf, unsere Ehre. Also ich werde da falsch zitiert, missverstanden, das muss ich doch klarstellen. Sonst wissen die anderen nicht, dass ich im Recht bin. Gibt es diesen Cartoon, wo die Frau ruft, warum sitzt du eigentlich da immer noch am Schreibtisch, komm doch ins Bett. Und der Mann sagt, tap, 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 ja, aber jemand im Internet liegt falsch. Das muss ich doch richtig stellen. Was treibt uns da an? Ich glaube, es kann ein Kampf sein, letztlich um Selbstrechtfertigung. Wir sind oft ungnädig mit anderen und auch ungnädig mit uns selbst und da müssen wir uns rechtfertigen. Und dann gibt es diese, hatten wir letzte Woche schon von gesprochen, diese Non-Apologies. Konnte man diese Woche auch wieder eins oder zwei in Medien verfolgen. Also nach dem Motto, wenn mir das, was ich gesagt habe, wenn dich das verletzt haben sollte, täte es mir leid oder so. Oder wenn du dich so komisch fühlst wegen mir, tun mir deine Gefühle leid. Also keine richtige Einsicht in Schuld ist das, ne? Sondern nur ein drüber hinwegreden. Da schreiben Leute lange Leserbriefe, warum das alles, warum sie recht haben. Was machen wir da? Und ich sage die ganze Zeit wir, ne? Vielleicht sagst du, ne, das habe ich alles abgelegt vor 10 Jahren, preis den Herrn. Aber ich glaube, es gibt diese Tendenz, dass wir uns letztlich über andere erheben. Ich will klar machen, dass der andere falsch liegt, fachlich oder moralisch, damit ich, nicht dass der sich korrigiert, sondern dass ich besser dastehe. Ja, also das ist der einfachste Weg, mich über den anderen zu erheben, ist, dass ich den anderen irgendwie runterbekomme, dann muss ich mich nämlich gar nicht bewegen. Also versteht ihr, diese Dynamik, die dahinter ist, mein Ich darf nicht angetastet werden, meine Ehre ist mir heilig. Und wenn wir das biblisch anschauen, glaube ich, es steckt dahinter Götzendienst. Dass mein heiliges Ego eben nicht angerührt werden darf. Und dann wird auch diese, so eine flüchtige Frage, wie ob ich jetzt gerade im Recht bin, was auch relativ zufällig manchmal ist, wenn man sehr schnell sich sein Urteil auch oft bildet, wird zu irgendwas Sakrosankten. Wer mich in Frage stellt, begeht Majestätsbeleidigung. Blasphemie. Und wenn ich heilig, wenn mein Ich heilig ist, dann ist der andere im Weg. Vielleicht ist das jetzt zugespitzt für dich, aber spür dir mal nach, wo du solche Anteile bei dir findest. Und jetzt hast du 2 Leute, denen das so geht, oder sogar mehrere, mit so einem heiligen Ich und die treffen jetzt aufeinander. Wie geht dann Beziehung? Wie geht dann Versöhnung? Wir wollen in versöhnten Beziehungen wachsen, haben wir in unserem Mission Statement gesagt. Und jetzt kommt Jesus und sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet wird. Was sagt er eigentlich? Sagt er, Kritik ist grundsätzlich verboten? Finde ich gut, weil ich mag eh keine Kritik. Also manche Leute benutzen das so, Christen und auch Nicht-Christen. Sobald du irgendwas ansprichst, was vielleicht kritisch ist, bestimmte Verhaltensweise, eine bestimmte Lehre, dann wird Matthäus 7, Vers 1 ausgepackt. Richtet nicht. Hast du schon mal gehört? Schon mal erlebt? Schon mal selber gemacht? Müsste ich jetzt nicht melden. Also, irgendein Bischof hat Millionen verprasst. Ja, richtet nicht. Der Pastor hat die Ehe gebrochen. Richtet nicht. Der YouTube-Prediger verkündigt irgendwas, aber nicht das Evangelium. Richtet nicht. Ich glaube, Jesus sagt nicht, denkt nicht nach. Er sagt nicht, unterscheidet nicht, entscheidet nicht. Ich muss nur weiterlesen in der Bergpredigt. Wir sind hier in der Bergpredigt, wo Jesus beschreibt, wie unser Leben aussieht, wenn wir im Reich Gottes leben. Wenn Jesus wirklich der König ist in unserem Leben. Schon Vers 6 sagt er, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen. Da geht es also darum, Dinge nicht mit Leuten zu teilen, die es gar nicht wertschätzen können. Da musst du aber unterscheiden, wer das wertschätzen kann und wer nicht. Also das ist eine bestimmte Unterscheidung, eine bestimmte Kritik, die du da übst. Beurteilt, wem ihr was erzählt. Und in der ganzen Bergpredigt ist das Muster immer wieder, handelt nicht so, sondern so. Vers 15, hütet euch vor den falschen Propheten. Huch, da hat ja doch einer gerichtet. Ja, irgendwer entscheidet, dass da einer ein falscher Prophet ist. Also wird nicht einfach der Mantel der Liebe überall drüber gepackt. Wir müssen unterscheiden. Wir müssen ein bisschen in die, gucken, wovon redet Jesus, was hier für Richten gebraucht wird. Krinein für die griechisch Freaks, da kommt das Wort Kritik auch her im Deutschen. Kann man allgemein als Beurteilen wiedergeben. Und das kann ein nüchternes Unterscheiden sein oder ein endgültiges Verurteilen. Und Unterscheiden ist notwendig. Das ist ein Teil von Jüngerschaft. Was sagt Jesus und was nicht? Diese Kachel, die da jemand teilt, ist das irgendwas, was Jesusmäßig ist oder irgendein Zeug, was sich einer ausgedacht hat? Welchen Weg sollen wir denn jetzt gehen? Wie schätzen wir diese Lehre ein, die uns da entgegenkommt? Also wir können und wir sollen nicht völlig kritiklos leben. Das ist weder beim Pilzesammeln noch bei der Wahl des Ehepartners eine gute Idee. Ermahnen steckt da auch mit drin. Das ist ein Teil von geistlicher, christlicher Gemeinschaft. Also die Welt sagt mir, ich kann nur mit dir Gemeinschaft haben, wenn ich alles gut finde, was du machst. Aber das ist nicht geistliche Gemeinschaft, zu der Jesus uns einlädt, sondern die mutet sich was zu. Lest die Paulusbriefe, es gibt diese berühmten Einanderstellen. Also wenn du eine Bibelsoftware benutzt oder Bibelserver oder so, such einfach mal nach dem Wort einander. Wahrscheinlich, wenn du Einanderstellen Paulus googelst, kriegst du das auch. Ermahnt einander, tragt einander, vergebt einander. Reizt einander an zu Liebe und zu guten Werken. Wenn du versuchst, dir das praktisch vorzustellen, da kann es schon kritisch werden. Das ist ein Ausdruck von Liebe, den anderen nicht im Sumpf stecken oder vor die Wand laufen zu lassen. Ja? Zum Einander gehört es eben auch, dass ich mich, also gehört dann auch die andere Seite, und da wird es dann wieder ein bisschen kitzlig, dass ich mich auch ermahnen und kritisieren, korrigieren lasse. Manchmal treffe ich Leute, die sehr groß sagen, ja, ich sag's halt, ich rede halt Klartext. Ich rede halt nicht so um heißen Brei rum. Ich sag's halt, wie es ist. Ja, schön. Und dann wagst du es einmal eine Kleinigkeit bei ihnen anzusprechen. Hui. Dann ist was los. Also, empirisch, ich habe da Erfahrungswerte. Niemand hier im Raum natürlich. Das Sprüchebuch spricht davon, dass wir gesegnet werden, wenn wir uns raten lassen, wenn wir Kritik, auch Korrektur annehmen. Nur ein paar Beispiele. Sprüche 12, Vers 15. Und man muss diese deftige Sprache der Sprüche, ich finde, man muss sie einfach lieben. Den Toren dünkt sein Weg recht. Das ist Luther, ne? Aber wer auf Rat hört, der ist weise. Oder 13, Vers 10. Unter den Übermütigen ist immer Streit. Aber Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. Oder 15, 32. Wer Zucht verwirft, geht es auch um Korrektur, der macht sich selbst zunichte. Wer sich aber etwas sagen lässt, der wird klug. Vielleicht bist du noch gar nicht so klug, aber du wirst klug, wenn du dir was sagen lässt. Und da gehört wieder die Unterscheidung natürlich dazu, von wem ich mir was sagen lasse. Und noch einer, 17, Vers 10, ein Scheltwort, also ein Wort der Korrektur, Scheltwort, wann ist das letzte Mal das Wort Scheltwort benutzt? Ein Scheltwort dringt tiefer bei dem Verständigen als 100 Schläge bei dem Toren. Also ein Dummkopf, der nimmt gar nichts an, auch nicht mit einem großen Stock oder so, ne? Metaphorisch alles. Aber jemand, der verständig ist bei ihm, der nimmt es an. Also was verbietet Jesus? Ich glaube, es geht um diese Haltung, die ich im Prinzip vorhin schon beschrieben habe, die sich über den anderen erhebt. Also nicht ein Bewerten einer bestimmten Verhaltensweise, ich glaube nicht, dass das mit der Bibel in Übereinstimmung ist, sondern ein Aburteilen der Person. Denn wenn ich jemand endgültig aburteile, setze ich mich an die Stelle Gottes im jüngsten Gericht. Und Gott sei Dank, dieser Posten ist schon vergeben. Der ist nicht frei für dich und der ist auch nicht frei für mich. Was für ein Geschenk. Gott ist heilig. Christus ist ohne Sünde. Erinnerst du dich? Er hat seine Feinde gefragt, kann mir irgendjemand irgendeinen Vorwurf machen? Möchte ich mal einen Spitzenkandidaten im Wahlkampf sehen, der sich so vor die Menge stellt? Also nicht selbst bei seinem eigenen Parteitag würde das nicht machen. Geschweige denn vor Gegnern. Christus hat Schweigen geerntet auf diese Frage. Wer kann mich einer einzigen Sünde zeihen? Keiner konnte was vorbringen. Deshalb, also Gott ist heilig, Christus ist ohne Sünde, deshalb kann er das Urteil sprechen. Aber wenn ich das versuche, dann wird es bestenfalls unfreiwillig komisch. Und das ist dieses Bild, was Jesus hier gebraucht. Manchmal ist das so ein bisschen dann unter der Patina von alter Sprache, merkst du gar nicht, was der eigentlich für Storys erzählt. Also Entschuldigung, ich glaube, du hast da irgendwas im Auge. Da darf ich mal gucken, es könnte ein Stäubchen bei dir im Auge sein und du hast so eine Dachlatte, die dir so 3 Meter aus dem Kopf ragt. Während du also nach dem Auge von dem Theodor guckst, hast du inzwischen 5 Leute K.O. geschlagen mit dem Ding. Also es ist ja absurd. Und Jesus sagt, das machen wir. Das machen wir. Ich sage, ich bin so pingelig bei dir. Und wehe, du sprichst mich auf meinen Balken an. Du sollst nicht richten. Also wie kommen wir jetzt weiter? Wie werden wir wirklich kritikfähig? Und zwar in beide Richtungen. Also im Geben und im Nehmen. Muss man beides lernen. Und wie können wir in heilen Beziehungen leben? Wir kommen zum Kreuz. Alle Kritik, die wir äußern und die wir empfangen, geschieht, wenn es gut läuft, im Schatten des Kreuzes. Was soll ich sagen? Im Licht des Kreuzes. Was passiert, wenn ich zum Kreuz komme, wenn ich für mich das annehme, dass Christus für mich gestorben ist? Das ist die Botschaft vom Kreuz. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ein ewiges Leben haben. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist am Kreuz, als wir Sünder waren. Wenn ich zum Kreuz komme und das annehme für mich, gebe ich Gott recht in seinem Urteil über mich. Hast du da mal drüber nachgedacht? Sein Urteil ist, dass das nötig ist, dass einer für dich sterben muss, weil deine Sünde dich in den Tod bringt. Das ist nicht so schön, aber es ist die Wahrheit. Jesus hat nicht gesagt, okay, die brauchen ein bisschen Motivation oder ein paar Vitamine oder ein paar Tipps, ein paar Lifehacks oder was weiß ich. Das ist ja auch alles gut. Vitamine sind gut, aber das nützt dir nichts, wir haben neulich darüber gesprochen, wenn du tot in deiner Sünde bist. Du brauchst es, dass einer diesen Tod auf dich nimmt. Also ich gebe ihm recht damit, dass meine Sünde den Tod verdient hat. Dass Jesus dafür sterben musste. Das ist der Fluch des Gesetzes, der auf dem unerlösten Menschen liegt. Galater 3, Vers 10. Verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei all dem, was geschrieben steht im Buch des Gesetzes, dass er es tue. Also mein altes Leben, was unter der Macht der Sünde ist, ist unter dem Gericht Gottes. Und Paulus sagt, Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Jesus kommt nicht, um mein altes Leben ein bisschen zu verbessern, neu anzustreichen, neu zu möblieren, sondern um es mit sich in seinen Tod zu nehmen. Er stirbt, er trägt den Fluch der Sünde, auch meiner Sünde, auch deiner Sünde. Und ich sterbe mit ihm. Nicht meine von Gott geschaffene Persönlichkeit, aber dieses Ego, diese selbstsüchtige alte Natur, die ich so sorgfältig als Götzen umhegt habe, wird in den Tod gegeben. Hör das. Das Kreuz Christi ist die ultimative Kritik Gottes an meinem Leben, an deinem Leben. Und durch das Kreuz von Christus empfange ich auch die Gerechtigkeit von Christus. Ich muss mich nicht mehr selbst rechtfertigen, weil Gott mich um Christi Willen gerecht spricht. Im Gericht schaut er, wenn ich vor ihm stehe, schaut er quasi an mir vorbei auf Jesus und sagt, ja, perfekt, Freispruch. So wie Christus aufersteht von den Toten, empfange ich neues Leben. Ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden, seid mit Christus lebendig gemacht. Was heißt das jetzt? Wenn ich die ultimative Kritik des Kreuzes angenommen habe, dann kann mich doch, ich bin versucht, ein eigentlich einzufügen, in Klammern, dann kann mich doch keine menschliche Kritik mehr umhauen. Was sollst du mir noch sagen, was über das hinausgeht, dass ich totverfallen bin? Also, ich habe das Artikel gelesen von einem amerikanischen Pastor, Alfred Poirier, der schreibt, der bringt es dann auf den Punkt, niemand kann mich mehr kritisieren, als es das Kreuz schon getan hat. Ja? Niemand kann dich mehr kritisieren, als das Kreuz. Und auf Kritik von Menschen kann ich dann antworten, wenn du wüsstest. Du hast nur einen Bruchteil meiner Schuld entdeckt, dem, was du hier ansprichst. Christus hat mir schon mehr über meine Sünde, über mein Versagen, über meine Rebellion, über meine Torheit gesagt, als mir irgendein Mensch sagen kann. Ich danke dir für deine Korrektur. Danke für deinen Segen, für deine Güte. Selbst wenn diese Kritik falsch ist und deplatziert, erinnert sie mich an meine wirkliche Sünde, für die mein Herr bezahlt hat, als er für mich ans Kreuz ging. Aber ich will auch hören, wo du richtig liegst mit deiner Kritik. Will das annehmen, will Verantwortung übernehmen, will um Vergebung bitten. Versteht ihr? Ich komme vom Kreuz her, von seinem Urteil und von seinem Freispruch. Wenn ich die Liebe Gottes, die durch das Kreuz zu mir kommt, annehme, dann kann mir niemand mehr diese Liebe streitig machen. Jesus hat schon alles dafür getan. Also ich fühle mich dem mal näher und mal ferner, das ist wohl wahr. Aber sein Ja steht. Ich bin angenommen, ich bin gerechtfertigt, ich bin geliebt. Highly favored, was war das vorhin in dem Lied? Ne? Ich bin kostbar in seinen Augen. Nicht aufgrund meiner Fehlerlosigkeit, sondern aufgrund von Gottes Gnade. Und dann freue ich mich immer noch, wenn Leute mich gut finden. So, ist, glaube ich, relativ gesund. Aber ich muss nicht mehr um die Anerkennung durch Menschen mit allen Mitteln kämpfen. Und mancher baut sich sehr komplexe Systeme auch von Fassaden, von Täuschung, um irgendeinen Schein aufrechtzuerhalten. Wahnsinnig anstrengend. Ich brauche das nicht mehr. Ich bin versucht einzufügen, eigentlich. Unser Herz erzählt uns oft noch was anderes. Also es tut mir gut, wenn Menschen Ja zu mir sagen. Aber was mich trägt, ist das Ja Gottes. Und das steht seit Golgatha. Und mit dieser Liebe, mit dieser Gnade kann ich dann auch meinen Mitmenschen begegnen. Kann sie ertragen, wenn es ein Ertragen ist. Kann ihnen vergeben, wo es was zu vergeben gibt. Kann auch ihnen dienen. Es gibt diesen alten Satz, es gibt verschiedene Lieder. The ground is level at the foot of the cross. Am Fuß des Kreuzes ist der Boden eben. Also wir begegnen uns auf Augenhöhe vor dem Kreuz, ist damit gemeint. Der schon sehr reif ist, schon lange mit Jesus unterwegs, braucht Gnade. Der noch sich gar nicht für Jesus entschieden hat, braucht Gnade. Der Pastor ist, braucht viel Gnade. Der, wo alle denken, wow, das ist ein richtig tolles Vorbild, braucht Gnade. Wir stehen da gemeinsam vor dem Kreuz. Und es ist schön, Vorbilder zu haben und wir können viel von anderen lernen. Und letztlich müssen wir immer uns daran erinnern, wir leben von der Gnade Gottes, die uns verändert. Wir begegnen einander dann auch mit unseren Vorwürfen aneinander, mit unseren Verletzungen, mit unserem Neid. Und dürfen eben begreifen, wir sind gemeinsam auf Gnade, Gottes Gnade angewiesen. Und wir sind alle überreich beschenkt von Gottes Gnade. Und je mehr mir das klar wird, je mehr ich Jesus auch an meinen Balken ranlasse, den mal operativ zu entfernen, umso mehr kann ich dann auch anderen dienen. Habt ihr das mitgekriegt, dass Jesus sagt, kümmere dich zuerst um deinen eigenen Balken und dann kannst du auch deinem Bruder den Splitter rausziehen. Also die Pointe bei Jesus ist nicht, jeder kümmert sich um seinen eigenen Dreck, sondern wir sollen da einander auch dienen, aber halt in der richtigen Reihenfolge und in der richtigen Herzenshaltung. Da komme ich nicht mehr als jemand, der sich besser hält, allen anderen, ne, es gibt so Leute, die haben so Korrektur-Ministry oder Warnungs-Ministry oder so. Sondern ich komme als jemand zu dir, der sagt, dieser kleine Splitter bei dir, der ist kein Problem für Jesus. Warum weiß ich das? Weil er auch mit meinen Balken fertig geworden ist. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für deine Klarheit. Du kommst zu uns nicht mit watteweichen Worten, die uns erzählen, was wir gerne hören wollen, sondern auch mit dieser klaren, harten Botschaft, dass wir Rettung brauchen. Dass wir auf uns selbst gestellt in den Tod laufen. Und du kommst mit deiner Gnade, die uns rettet, mit deiner Liebe, die uns zurechtbringt, mit deiner Geduld, die uns trägt. Und danke, danke, Jesus, dafür. Ich liebe dich dafür. Und danke, dass du es uns dann möglich machst, mit dieser Geduld auch einander zu tragen, mit dieser Gnade auch einander zu vergeben und gemeinsam mit Brüdern und Schwestern, die genauso strugglen in manchen Bereichen, die genauso diese Stimme im Kopf haben, die genauso immer noch wieder in diese Falle laufen, um ihre Rechtfertigung zu kämpfen, dass wir gemeinsam vor dich kommen, vor deinem Kreuz knien, in deiner Gegenwart stehen, gemeinsam vorangehen. Danke, Jesus. Amen.